Deutschlandfunk Interview.
Eine Rede, dann der übliche militärische Pomp und die schon viel besprochene Musikauswahl, viel diskutierte Musikauswahl. Hat dieser Zapfenstreich zu Angela Merkel gepasst?
Das ist ganzes militärische Zeremoniell, finde ich, das ganze Setting passt eigentlich nicht zu dieser überaus zivilen Kanzlerin. Sie hat es ja ein bisschen versucht zu konterkarieren, dann durch ihre Musikauswahl.
Mhm. Möglicherweise auch, dass sie die Rede gehalten hat. Auch das ist ja nicht unbedingt üblich. Schröder hat beispielsweise keine gehalten. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wollte so viel wie möglich gegen das Militärische entgegenstellen.
Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Ich meine, die Rede war ja auch nochmal so die Essenz ihres politischen Vermächtnisses, dieses gegen das Postfaktische, gegen die Populisten, für die liberale Demokratie und die Kultur des Kompromisses. Im Grunde so eine Kurzfassung dieser Harvard-Rede, für die sie vor 2 Jahren in Amerika so heftig bejubelt worden ist.
Wie viel Vermächtnis hat denn in dieser Rede gesteckt?
Naja, ich würde eben schon sagen, dass das eigentlich die Dinge sind, die sie, glaube ich, für die Wesentlichen hält und das, wofür sie ja auch in ihren letzten Amtszeiten auf der internationalen Bühne stand. Das fand ich auch immer interessant, auch so in den Reaktionen auf meine Biografie, dass man hier im Inland ja völlig auch zu Recht immer sehr kleinteilig auch diskutiert, was ist hier schiefgelaufen bei Digitalisierung oder sonstigen Dingen bei der öffentlichen Verwaltung. Und der globale Blick aber irgendwie von Kanada bis Australien, der ist doch ein völlig anderer. Und da gilt sie so als die Ikone der liberalen Demokratie, als die Frau, die sich eben Donald Trump entgegengestellt hat auf der Weltbühne. Und das hat sie natürlich noch mal ganz stark bedient oder hervorgehoben in dieser Rede.
Ein Satz, den man nun schon seit Monaten hört, nicht nur von Merkel-Wählern, auch wenn man sich während des Zapfenstreichs mit einem Auge so ein bisschen auf Twitter umgeguckt hat, war: Wir werden sie noch sehr, sehr vermissen. Große Wertschätzung, wirklich von mehr oder weniger allen Seiten, zu Recht?
Im Großen und Ganzen schon, würde ich sagen. Also ihre historische Leistung ist ja schon die der Krisenkanzlerin, wie es nicht zu Unrecht heißt, dass sie eben Deutschland, Europa, ein Stück weit vielleicht auch die Welt, soweit das in ihrer Macht lag, durch diese Zeit der großen Krisen geführt hat, die wir seit der Finanzkrise 2008 erlebt haben. Und auf der anderen Seite eben doch gewisse Versäumnisse in der Innenpolitik. All diese Dinge, die wir in der Corona-Zeit jetzt diskutiert haben, dass irgendwie die öffentliche Verwaltung nicht so richtig funktioniert, dass wir nichts organisiert bekommen in Deutschland, dass die Digitalisierung zurückhinkt, Stichwort Faxgeräte auf den Gesundheitsämtern. Aber gut, das ist halt, glaube ich, bei Angela Merkel so, wenn man sie fragen würde, würde sie sagen, ja, wenn ich mehr Reformen riskiert hätte, dann wäre ich nicht 16 Jahre Kanzlerin geblieben und dann hätte ich vielleicht auch diesen Beitrag zur Stabilität nicht leisten können.
Jetzt nehmen Sie mir schon fast die Frage, die ich hier noch aufgeschrieben habe, aus dem Mund. Ich habe ja nämlich genau auch nochmal, mir ist nochmal eingefallen, was sie in der Rede gesagt hat, dieses Plädoyer für den Interessensausgleich in ihrer Rede. Man könnte ja aber jetzt genau auch das sagen, in den letzten 16 Jahren war eben ziemlich viel Interessensausgleich, die Konsequenz daraus, aber ein riesiger Reformstau auf dem Tisch des vermeintlichen Nachfolgers.
Ja, also da hat sie es vielleicht auch übertrieben. Ich meine, interessant wird jetzt sein, ob es der neuen Regierung gelingt, diese Blockaden zu überwinden. Das ist halt in Deutschland nicht einfach und für viele der Themen, die die Ampelkoalition jetzt vorantreiben will, sind nun mal Bundesländer, sind die Kommunen zuständig. Das kann man unter Umständen gar nicht von Berlin aus regeln. Aber ich finde das Interessante bei diesem Thema Kompromiss ist halt auch, Merkel ist ja oft kritisiert worden, sie hätte irgendwie keine Überzeugungen, Werte, keinen Kompass oder so. Aber genau das ist ja für sie das Verständnis. Der Kompromiss ist ein Wert an sich in der Politik und ich glaube, wenn man das nicht verstanden hat, versteht man auch Angela Merkel nicht.
Mhm. Eine Sache, die auch immer hervorgehoben wird, wirklich auch von allen Seiten, wenn man vielleicht mal von der AfD absieht, die Haltung, das durch und durch Anständige, Uneitle, Verlässliche, das sind so Schlagwörter, die von allen Seiten genannt wird. Ist das tatsächlich singulär in der Politik?
Singulär ist es nicht. Also ich meine, die Politik ist ja jetzt nicht so, so verkommen, wie das vielleicht manche Politikverächter darstellen wollen, trotz einzelner Affären, die es immer wieder gibt. Aber ich glaube tatsächlich, diese völlige Unbeeindruckbarkeit durch die Äußerlichkeiten der Macht, dass Angela Merkel immer nur an der Essenz der Macht selber interessiert war, aber nicht an äußerem Pomp und Glanz, das war schon eine große Stärke von ihr, die ihr auch enorm geholfen hat, nicht nur während der 16 Jahre, sondern auch in den Zeiten davor ihres politischen Aufstiegs, dass sie halt zum Beispiel auch diese unglaubliche Nervenstärke hatte und einfach abwarten konnte, bis sich ihre politischen Gegner von selbst erledigt haben. Das jüngste Beispiel sehen wir ja gerade in Österreich. Das hätte ja auch niemand gedacht, als der Kanzler Sebastian Kurz von den Merkel-Kritikern in Deutschland hochgejubelt wurde zur Hoffnung der europäischen Konservativen, dass er sogar zurücktritt, bevor Angela Merkel das Amt verlässt.
Eigentlich müssten wir das Interview jetzt beenden, weil genau das ist unser nächster Beitrag. Eine Frage will ich trotzdem noch mal stellen. Sie haben es auch schon genannt, Krise. Sie war und ist die Krisenkanzlerin. Sie ist die Krisenkanzlerin, müssen wir sagen. Sie übergibt das Land jetzt in einem Krisenzustand, der in dieser Phase der Pandemie größtenteils von der Politik auch selbst verschuldet ist. Wie sehr trübt das Ihre Bilanz?
Ja, erstaunlich wenig, habe ich den Eindruck, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie ja doch immer noch verbunden wird mit der relativ erfolgreichen Politik in der ersten Phase der Corona-Krise. Wir erinnern uns alle an die berühmte Fernsehansprache, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Corona auch so ein bisschen die Schwächen ihres Politikstils
zeigt. Stichwort Interessensausgleich anstatt Machtwort.
Genau, also dass sie hat zwar früher als andere verstanden, weil sie ja Naturwissenschaftlerin ist, was das heißt, aber eben in dem politischen Handling dieser Krise hat sie immer zugewartet, den Kompromiss gesucht, alle einzubinden, versucht. Diese Bundesnotbremse, die sie am Anfang schon hätte machen können, damit hat sie ein Jahr lang gewartet. Und wenn es einen politischen Druck nicht gab, irgendwas zu tun, hat sie die Dinge dann auch wieder schleifen lassen. Und das ist genau dieser Regierungsstil, der, glaube ich, in menschengemachten Krisen, wie Finanzkrise, Währungskrise, wo irgendwie alle Angst haben, Panik haben und man die Gemüter beruhigen muss, da ist das perfekt. Aber es ist eben nicht gut für so eine Naturkatastrophe, wo man eben auch mal schnell handeln muss.
Ralf Bollmann, Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und für das Gespräch viel wichtiger, Biograf von Angela Merkel über den Zapfenstreich der Kanzlerin und das Ende der Ära Merkel. Herr Bollmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.